Das ist ja schön, wenn wir Zweifeln oder Ängste haben, dass wir in dem Herrn Jesus eine Konstante haben in unserem Leben und dass wir die Gemeinde haben, wo andere weiter denken, weiter glauben, weiter mutig sind, und dann können wir uns wieder einreihen. Wir wollen jetzt einen Text hören aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 8, die Verse 31 bis 38. Das ist der Text, der für heute empfohlen ist. Dann sprach Jesus mit ihnen zum ersten Mal darüber, dass der Menschensohn viel Schlimmes erleiden müsse und von den führenden Männern des Volkes, den obersten Priestern und den Schriftgelehrten, verworfen werde. Er werde getötet werden und 3 Tage später wieder auferstehen. Als er jedoch so offen mit seinen Jüngern darüber sprach, nahm Petrus ihn beiseite und bedrängte ihn, doch nicht so zu sprechen. Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus scharf zurecht. Fort mit dir, Satan! Du betrachtest alles nur aus menschlicher Sicht und nicht aus der Sicht Gottes. Dann rief er seine Jünger und die Menge zu sich. Wenn jemand mir nachfolgen will, sagte er, dann muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Und wer versucht, sein Leben zu bewahren, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um der guten Botschaft willen verliert, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber dabei seine Seele verliert? Gibt es etwas Wertvolleres als die Seele? Wenn sich ein Mensch in dieser treulosen und sündigen Zeit für mich oder meine Botschaft schämt, für den wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommt. Jesus hat sich mit seinen Jüngern in der Gegend um Caesarea Philippi aufgehalten, die Stadt in ländlich schöner Umgebung im Norden Israels, wurde zu Ehren des Kaisers Augustus gebaut. Hier an den Jordanquellen konnte man sich wohlfühlen, das war so Urlaubsgegend. Und hier sagte Petrus zu Jesus diesen bedeutenden Satz: Du bist der Messias. Nach dieser Aussage, im Namen der Jünger auch gesprochen, steuert Jesus Jerusalem an. Den Ort, an dem er sterben wird, und den Ort, an dem er auch auferstehen wird. In seiner Unterweisung ging es nun um seine Person. Doch sprach er nicht wie Petrus vom Messias, sondern er sprach von sich in der dritten Person als von dem Menschensohn. So als ginge es um einen anderen, aber es ging um ihn, um Jesus selbst. War vom Messias die Rede, dann dachten die Zuhörer an das Hereinbrechen der Herrschaft Gottes, an die Aufrichtung eines neuen Rechtes, an das Gericht und an den Richter. Und nun verkündet der Menschensohn den Richter. Das Gericht findet statt. Allerdings am Falschen, am Karfreitag, wird der Richter als der Hingerichtete erscheinen. Gott nimmt die Sünde von den Menschen ernst, auch wenn wir es nicht tun. Aber er hält sie uns nicht vor, sondern er legt sie auf Jesus, und Jesus trägt das Leid dieser Welt. Diejenigen, die das politische Sagen haben, sind sich einig, Jesus muss weg. Sie haben ihn verworfen, sie haben ihn verkannt, so wie die Bauleute den wichtigsten Stein im Bauwerk verkannt haben und weggeworfen haben. Was nötig und wichtig ist, spielt keine Rolle. Was Jesus betrifft, Hauptsache weg mit ihm. Das ist es, was Jesus ausspricht. Der Menschensohn muss getötet werden. Aber auch das andere stellt er dagegen. Er muss auch auferstehen. Und Gott wird seinen Einsatz, ihn aufzuerwecken, nicht verschlafen. Petrus, eben genießt er das Vertrauen Jesu, zieht Jesus so ganz wohlwollend an sich. Er will ihn schonen. Nicht, weil er leidensscheu wäre, aber er hatte einen Jesus vor Augen mit großer Vollmacht, nicht mit Ohnmacht, nicht einen Jesus ohne Macht. Das passt nicht in sein Bild. Und vielleicht ertappen wir uns ja auch dabei, dass wir Gott in unser Bild pressen, dass wir uns von ihm gemacht haben. Und Gott sagt, macht euch kein Bild. Petrus dachte, niemals kann der Messias unterliegen. Und damit war er durchaus ein Repräsentant seines Volkes. Denn das Volk sagte, wir haben im Gesetz gehört, dass der Messias ewiglich bleibt. Wie kannst du, Jesus, sagen, er muss gekreuzigt werden? Das passt nicht ins Bild. Nicht in das Bild der Leute damals und auch nicht in unser Bild. Später werden die Verantwortungsträger sagen, der Messias, der König in Israel, steige nun herab vom Kreuz, dass wir sehen und glauben. Und wenn wir den Film bis hierher gesehen hätten und würden ihn jetzt anhalten können, dann müssten wir es vorwegnehmen, ja, es wird geschehen, dass Jesus gekreuzigt wird. Trotz der Leiden hält Jesus den Versuch, ihn von diesem Weg abzubringen, für satanisch und fordert Petrus auf, den Weg freizumachen. Mein Weg führt an das Kreuz. Petrus wird nicht irgendwie wegkatapultiert, sondern er bleibt in der Nähe. Im Wörtlichen heißt es ja, gehe hinter mich, also reih dich ein. Und dann ruft Jesus die Menge, zusammen mit den Jüngern, in seine Nachfolge. Der Ruf weitet den Kreis, erst die Jünger, dann die Menge und dann die Zuhörer aller Zeiten. Und damit sind auch wir gemeint. Wer sich rufen lässt, soll es konsequent tun. Einschließlich mit der Bereitschaft, sich selbst eine Absage zu erteilen. Das bedeutet, den eigenen Willen am Willen Jesu auszurichten. Und wir tun das ja mit Worten immer wieder einmal, wenn wir das Vaterunser beten gegenüber Gott und sagen, dein Wille geschehe. Und wir kennen die Worte von Jesus aus Gethsemane, wo er dann sagt, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und wenn wir diese Worte hören, dann beziehen wir sie ja auch auf uns. Das bedeutet, den eigenen Willen am Willen Jesu auszurichten. Und ich frage nach seinem Willen und mache seinen Willen zu meinem Willen. In der Theorie. Das ist die Theorie. So hat er sich das gedacht. Und so hat er seine Jünger gerufen, dass sie es so tun. So hat er uns gerufen. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Ein Gekreuzigter wurde ja nicht nur hingerichtet, ihm wurde alles genommen, auch seine Ehre. Und er war restlos der Verachtung preisgegeben. Und das meint Jesus. Der Menschensohn muss viel leiden und verachtet werden. Er wird zum Spott gemacht. Er wird Schande erdulden, leiden, abseits, draußen vor dem Tor von Jerusalem. Doch der Spott setzt nicht erst am Kreuz ein. Dort, wo die Vorübergehenden nur noch den Kopf schütteln und sagen, ha, der du den Tempel zerbrichst und ihn in 3 Tagen wieder aufbaust, nun hilf dir selbst und steige vom Kreuz herab. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen. Bereits als der Verurteilte mit dem Querbalken auf der Schulter durch die johlende Masse trat, da setzte der Spott ein. Gerade das Gerichtsgebäude verlassen war er vogelfrei. Als er durch die Menge wankte, da war er schon tot. Man konnte ihn schlagen, treten, mit Dreck bewerfen, verunglimpfen, verfluchen. All das eigene Böse konnte so richtig raus. Wie so in vielen Situationen in der Geschichte unserer Welt. Das eigene Böse mal so richtig fies rauslassen. Und das bei ihm. Und was bedeutet das für all jene, die er in die Nachfolge ruft, auch für uns? Das bedeutet es hinzunehmen, wenn Leute seinetwegen über uns den Kopf schütteln. Und vielleicht denken, was ist der Blöde oder was ist die Blöde? Sowas zu glauben, Christ zu sein. Wenn man uns aus der Gemeinschaft vielleicht ausstößt oder aus der Gesellschaft. Es zu erleben, nicht verstanden zu werden, das ist schmerzlich, vielleicht nur noch von einem, von Jesus selbst. Wer auf diesem Gebiet bereits Erfahrungen gemacht hat, der weiß, diese Erfahrung, die kann uns niemand nehmen. Vor der ganzen Klasse verlacht zu werden oder von der ganzen Belegschaft oder Kollegenschaft belegt zu werden. Vielleicht haben wir ja nicht nur einfach Jesus gesagt, sondern haben aufgrund unseres Glaubens eine Entscheidung getroffen, die andere einfach nur nicht verstehen. Oder in unserer Anwesenheit verstummt auf einmal das Gespräch. Eben waren alle noch angeregt. Wir betreten den Raum und das jetzt nicht irgendwie, weil wir ein komischer Vogel sind, sondern weil das mit unserem Glauben zu tun hat. Das muss nicht so sein, aber es kann so sein. Und das ist auch das, was das Jüngersein ausmacht, das Kreuz. Und jemand sagte mal, jeder bekommt eins. Ich meine jetzt nicht zur Taufe ein goldenes Kreuz für den Hals, sondern mal so ein Kreuz, wo er sagt, das trage ich, um Jesu willen. Jesus sagt, will mir jemand nachfolgen, dann muss er sich selbst aufgeben, täglich sein Kreuz auf sich nehmen und so in meine Fußstapfen treten. Wie wollten wir Jesus im Herzen tragen, ohne das Kreuz auf dem Rücken? Aber wer es aufnimmt und wer es trägt, erlebt sich wunderbar in der Nähe von Jesus. Man kann natürlich für seine Mitmenschen fragen, ob das sehr werbewirksam ist, wenn Jesus das so sagt mit dem Kreuz. Also wenn du ein paar Leute gewinnen willst, die mit dir gehen, dann doch nicht mit diesem Slogan, jeder soll ein Kreuz auf sich nehmen. Werbewirksam ist es nicht, es stört. Aber es ist aufrichtig. Wer das hört, der ist nicht unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Christ geworden. Das ist auch nicht das Anliegen Jesu, Menschen das Leben leicht zu machen. Insofern frage ich mich, woher manchmal Leute die Informationen haben, wenn sie sagen, Gott will, dass es mir immer gut geht. Das passt vielleicht so in die Urlaubsgegend, in Caesarea Philippi oder wo wir sonst unseren Urlaub machen, eine Kirche besuchen. Da ist dann Christsein irgendwie softy. Anliegen Jesu ist es nicht, uns das Leben leicht zu machen, sondern uns wesentlich zu machen. Wenn jeder Christ das Wesen Jesu an sich trüge, das wäre ja irgendwie sagenhaft. Und das in unserer Zeit, wo das so völlig unüblich geworden ist. Nun wird Jesus hier noch etwas grundsätzlicher. Worum geht es denn im Leben? Geht es darum, immer die eigene Haut zu retten? Das ist naheliegend, das ist uns eigen, das kennen wir, darüber denken wir nach, das ist der Selbsterhaltungstrieb. Ist dagegen jemand bereit, für Jesus zu leiden, wirft sie oder er als Zeuge ein positives Licht auf den Herrn. Denken wir an Stephanus, denken wir an andere Vorbilder aus unserer persönlichen Lebensgeschichte, aus der Weltgeschichte, aus der Kirchengeschichte. Aus der Bereitschaft, Leid für Jesus in Kauf zu nehmen, lässt sich ja auf den Herrn schließen. Was muss das, wenn die Leute bereit sind, so für ihn einzutreten, was muss das für ein guter Herr sein? Und wenn diejenigen, die ihm nachfolgen, verzichten, Verluste erleiden, bis hin zum eigenen Leben, wer bereits gelitten hat, der sollte sich nicht bedauern. Vielleicht war er damit schon ein Zeugnis für andere. Es hat sich dann als Nachfolgerin und als Nachfolger Jesu ausgewiesen. Nun ist das mit dem Christsein manchem ansonsten ja angenehm, aber gerade vom Leiden würde man sich gerne freistellen lassen, wenn das ginge. Also ich würde ja, beim Reich Lügen ist ja auch so eine Ausnahme, würde alles machen, aber das eine nicht und leiden auch nicht unbedingt. Und deine Berufungen und Gaben sind so tolle Sachen, nach denen wir uns ausstrecken, aber leiden, das ist nicht unsere Berufung. Ich möchte lieber etwas gewinnen, hochgreifen und etwas runterholen, für, nicht nur für mich, für uns alle, etwas gewinnen. Doch was Jesus sagt, ist irgendwie verwunderlich und ernüchternd. Er sagt, was nützt es? Was nützt es zu gewinnen? Selbst wenn jemand die ganze Welt gewinnt. Der Satan suchte ja auch ihn auf, um ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrschaften anzubieten und sagte, das alles will ich dir geben. Aber Jesus sagte nur, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und ihm allein dienen. Und trotzdem versucht der Böse immer wieder sein Glück. Sein Glück, unser Unglück. Und Jesus sagt, was nützt es, dieses oder jenes zu gewinnen? Und wir denken in diesen Momenten vielleicht auch, was nützt es da, was nützt es, die Ukraine zu gewinnen? Was nützt es? Wenn jemand die ganze Welt gewönne, das ist ja ein Konjunktiv, und nirgends legt sich einem Menschen die ganze Welt zu Füßen, nirgends. Der Lohn fällt oft nicht anders aus als bei einem Judas. 30 Silberlinge, ein gewisser kleiner Glanz. Und dazu ein Strick. Das Silber ist so verhängnisvoll. Und dieser Tauschhandel ist Betrug. Die ganze Welt gewinnen zu wollen, wer sich darauf einlässt, ist betrogen. Das merkt man spätestens dann, wenn man die Sache rückgängig machen wollte. Der Judas geht ja hin und sagt, hier, wirf das Geld ihnen zu Füßen, denen, die ihn angestiftet haben. Aber es nutzt nichts. Dieser Tauschhandel ist Betrug. Wir merken es, wenn der Rücktausch nicht funktioniert. Für nichts in der Welt kann ein Mensch sein Leben retten. Darum ist letztlich alles, was wir gewinnen wollen und was wir erobern, ist letztlich nur Kram. Auch wenn es schön glänzt. Es gibt nichts, was etwas nützt. Wenn uns im Leben und für das Leben etwas nützt, dann ist das allein Jesus. Letztlich jedenfalls. Zwischendurch können wir uns gut ablenken. Aber am Ende ist es nur Jesus. Können wir das glauben, dass unser Leben von seiner Macht abhängt? Für die Kinder wurde vorhin gebetet, dass sie dieses Vertrauen gewinnen. Aber das ist nicht nur den Kindern zu wünschen, sondern auch jedem von uns. Dass unser ganzes Leben in seiner Hand liegt. Der einzelne Nachfolger sieht sich Menschen gegenüber, die eine breite Übereinstimmung darin gefunden haben, alles zu akzeptieren, auch die Sünde zu akzeptieren. Den sieht sich der einzelne Mensch gegenüber. Und wenn ich mich aber für die Wahrheit anstatt für die Mehrheit entscheide, dann schäme ich mich möglicherweise vor der Mehrheit. Und das ist dabei nicht einmal nötig. Wenn ich Jesus glaube, dann ist seine Macht auch mächtig über meine Scham. Vielleicht gibt es diesen Moment, wo dich niemand mehr versteht, weil du es mit Jesus hast. Vielleicht gibt es diesen Moment. Aber Jesus wird dich verstehen, der versteht dich immer. Und ein Mensch und Gott ist immer eine Majorität. Wird dem Kaiser nachgesagt, stammt meines Erachtens von Bismarck. Ein Mensch und Gott ist immer eine Mehrheit. Wir müssen uns nicht vor Mehrheiten fürchten. Der Menschensohn wird für die sprechen, die, auch wenn manchmal so verschämt, für ihn gesprochen haben. Ein jeder nehme sein Kreuz auf sich. Das klingt, wie gesagt, ja nicht werbewirksam, aber das ist der Weg der Nachfolge Jesu. Und es ist ein Weg mit einem schönen Ziel, denn am Ende wirst du Sieger sein. Amen.